Ihr habt uns eure Fragen geschickt und wir suchen in dieser Folge die Antworten darauf.
Ganz genau. Wir sprechen über Erste Hilfe bei ungeplanten Geburten zu Hause, Stillhütchen, den Stillstart, Co-Sleeping, Rückwärtskrabbler und das Stillen von zwei Kindern parallel.
Projekt Baby. Und ihr seid völlig planlos? Dann seid ihr genau richtig hier. In diesem Podcast gibt es die Antworten auf all die Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Kurz, knapp und faktengecheckt.
Mit Hebamme Franziska von Mörs
und mit der Journalistin Sonja Gillert. Ich möchte gleich zu Beginn etwas loswerden. Wir freuen uns wirklich sehr über jede Rückmeldung zu diesem Podcast, denn Projekt Baby ist für mich ein echtes Herzensprojekt. Das klingt jetzt sehr kitschig. Es ist ein Podcast, wie ich ihn mir in meiner ersten Schwangerschaft gewünscht hätte. Und deswegen haben Franzi und ich das Ganze gestartet. Und ich freue mich natürlich ganz besonders, wenn euch der Podcast weiterhilft und ihr mich und uns wissen lasst, was ihr mögt und was nicht.
Ja, absolut. Danke für euer Feedback und natürlich auch für Themenvorschläge. Für alle, die noch eine Frage loswerden wollen, gern auf Instagram an Hebammenkoffer oder in die Kommentare auf dem Podcast-Plattform. In den Shownotes findet ihr auch unsere Mailadresse podcast-projekt-baby@gmx.de.
Ja, wir haben uns eine ganz einfache E-Mail-Adresse für euch überlegt.
Genau.
So, und heute wollen wir eure Fragen beantworten. Ein Teil der Fragen, die uns schon geschickt wurden. Und ich würde sagen, wir starten jetzt auch gleich schnell mit der ersten Frage von Matze. Matze hat gefragt auf Instagram, wie unterstütze ich bei einer ungeplanten Hausgeburt? Großes Thema, Franzi.
Tatsächlich werde ich diese Frage auch öfter mal gefragt. Ja, also ist es so, dass es erstmal super, super selten vorkommt, also keine Panik. Und wenn es euch jetzt doch unwahrscheinlicherweise trifft, ja, dann gibt es ein paar ganz wesentliche Grundregeln, die man bei so einer ungeplanten Hausgeburt beachten sollte. Nummer eins, ihr solltet das Baby auf jeden Fall gut abtrocknen und so schnell es geht warm halten. Denn Babys haben ja im Wasser im Mutterleib unter sehr warmen Bedingungen gelebt. Also was hat so ein Körper? 36,5, 37,5 Grad. Und außerdem haben sie überhaupt kein Fettgewebe. Das heißt, sie können überhaupt keine Wärme speichern. Sie kühlen sofort aus. Kurz abtrocknen und dann am besten in den direkten Hautkontakt legen, also bei der Mutter auf die Brust und dann gerne schön mit 1000 Handtüchern und Decken zudecken, gerne auch eine Mütze aufsetzen.
Also ich muss ja sagen, Franzi, mir würde noch mehr Sorgen machen, Blutverlust, Plazenta, alles was drumherum passiert, abseits des Babys.
Ja, dazu komme ich gleich, Sonja. Okay. Also zweitens, das Abnabeln, ja, davor haben dann alle immer so mega Angst. Oh Gott, was soll ich da machen? Wie muss ich da irgendwie was abklemmen? Keine Sorge, das Abnabeln ist tatsächlich überhaupt gar nicht wichtig, denn ihr müsst überhaupt keine Nabelschnur durchschneiden und irgendetwas aktiv tun, ja. Also die Nabelschnur ist ja verbunden mit dem Kind und der Plazenta und die Plazenta sollte ungefähr circa so eine Stunde nach der Geburt geboren werden, spätestens, ja. Das kündigt sich meistens an, indem die Frau nochmal eine ordentliche Wehe verspürt und dann kann sie die Plazenta einfach rausdrücken, ja. Und das Baby kann einfach mit der Nabelschnur an der Plazenta dran sein. Ihr könnt die Plazenta dann einfach in irgendwie eine Schüssel legen oder so. Und that's it. Ja, ihr müsst da überhaupt nichts machen. Das heißt, man kann ganz entspannt mit dem Rettungswagen dann zur Klinik fahren und dann wird es nachgeholt und da passiert überhaupt nichts. Gefährlich ist es tatsächlich eher, wenn ihr da jetzt irgendwas falsch machen würdet und vielleicht die Nabelschnur noch pulsiert und ihr da irgendwas falsch abklemmt und so weiter und dann würde das tatsächlich aus dem Nabel des Babys irgendwie bluten. Von daher lasst es einfach bleiben und macht nichts.
Für alle, die sich auf diesen doch unwahrscheinlichen Fall vorbereiten möchten, für die lohnt sich auch unsere Folge zur ersten Stunde nach der Geburt. Die stelle ich euch in die Shownotes.
Genau. Und dann wäre es auf jeden Fall wichtig, die frisch gebackene Mama kreislaufstabil zu halten. Denn so eine Geburt ist natürlich sehr nervenaufreibend und auch kreislaufbelastend. Gerne hinlegen oder hinsetzen, auf jeden Fall, dass die Frau nicht umfallen kann. Und wenn es zu Blutungen kommen sollte, ist es wichtig, diese zu stoppen. Das passiert zu Hause erstmal sehr selten bei so einer raschen Geburt. Wenn es aber doch aus Geburtsverletzungen bluten sollte, ist es vielleicht wichtig zu sagen, dass es einfach gut ist, ein Handtuch zu nehmen und das in den Intimbereich zu drücken. Das würde auf jeden Fall die Blutung komprimieren. Das heißt, durch Druck hört die dann auf. Man kann auch einfach da, wo der Bauchnabel der Frau ist, ordentlich in den Bauch greifen, wenn zum Beispiel die Gebärmutter jetzt einfach ein bisschen schlappi ist und es daraus blutet. Wenn man das beachtet, es hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber gar nicht. Ja, also einfach komprimieren, wenn es blutet, entweder von unten oder auf dem Bauchnabel einfach ordentlich da drauf drücken. Dann kann eigentlich erstmal nichts passieren.
Okay, also das heißt aber natürlich trotzdem, dass man den Krankenwagen rufen sollte.
Das auf jeden Fall. Aber ihr wolltet ja jetzt Tipps haben, was man machen kann, so als Erste-Hilfe-Maßnahme. Genau. Bei Hausgeburten, die so rasch passieren, ist in der Regel immer alles gut. Das sollte man vielleicht auch nochmal sagen.
Beruhigend. So, wir hoffen, wir haben Matze, der wirklich sehr gut vorbereitet ist auf die Geburt, würde ich sagen. Also super. Weitergeholfen. Dann kam noch eine Frage dazu, was ist wichtig direkt nach der Geburt, um eine erfolgreiche Stillbeziehung zu haben? Was sollte man da tun oder nicht tun?
Also tatsächlich kann man sich gut vorinformieren und auch extra so Geburtsvorbereitungs- oder extra auch Stillvorbereitungskurse besuchen, um schon mal so ganz klare Basics mitzunehmen. Wichtig ist auf jeden Fall immer eine gute Anlegeposition, dass das Baby nicht total verdreht ist und die Mama bequem sitzt. Das ist auf jeden Fall wichtig und dass das Baby auf jeden Fall genug von der Brustwarze im Mund hat. Das ist auch mal total wichtig, sehe ich auch immer so als Anfangsfehler. Dann ist es wichtig, die Hunger- und Sattzeichen gut zu erkennen, dass die Frauen auf jeden Fall schauen, ist mein Baby satt oder sucht es noch mit dem Köpfchen. Da gibt es ehrlich gesagt auch mega coole so YouTube-Videos und auch bei Instagram-Videos, wo man das einfach auch schon so ein bisschen vorher sich mal anschauen kann. Gerne auch eine ganze Portion Geduld und das Wissen, dass Nachfrage hier das Angebot bestimmt. Das heißt, je mehr gestillt wird, desto mehr Milch wird perspektivisch auch da sein.
Und die Videos, die müssen wir auch raussuchen und die können wir euch dann in die Shownotes stellen.
Ja, sehr gerne.
Wir haben von Mara auch noch eine Stillfrage bekommen auf Instagram. Und zwar ist, ich paraphrasiere es ein bisschen, ist es möglich, zwei Kinder zu stillen und trotzdem noch ab und zu auch Milch abzupumpen?
Also Mara, ich hoffe, dass ich die Frage jetzt richtig verstehe. Du meinst damit zwei Kinder unterschiedlichen Alters oder meinst du Zwillinge und abpumpen?
Also ich glaube zwei Kinder unterschiedlichen Alters, wenn ich es richtig
okay
verstanden habe.
Also wenn du zum Beispiel ein zweijähriges Kind stillst und jetzt schwanger warst und dann quasi ein Neugeborenes noch zusätzlich stillst, dann ist es durchaus möglich. Man muss nur wissen, dass sich das, dass sich die Milch immer für das jüngere Kind verändert. Was nicht heißt, dass du dein älteres Kind nicht mehr stillen solltest. Du kannst durchaus das ältere Kind noch mitstillen. Du musst nur auf jeden Fall schauen, dass das jüngere natürlich auf jeden Fall genug bekommt, da das Neugeborene ja noch keine feste Nahrung zu sich nimmt. Also da auf jeden Fall den Vorrang geben und abpumpen ist auf jeden Fall auch möglich. Du musst halt immer nur gucken, dass du einfach genug Zeit dafür findest, zwischen den Stillmahlzeiten auch noch abzupumpen und dass auf jeden Fall natürlich auch die Milchmenge perspektivisch erhöht, wenn man jetzt mehr stillt beziehungsweise dann noch zwischendurch abpumpt. Das muss man vielleicht noch dazu sagen.
So, noch eine Stillfrage. Es geht um Stillhütchen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, was genau sind Stillhütchen. Die Frage von einer Person namens Sonja ist, wie gewöhnt man Stillhütchen ab?
Also Stillhütchen sind meistens so Silikon-Brustaufsätze, wenn Frauen zum Beispiel sehr flache Brustwarzen haben oder Kinder sehr früh geboren sind und noch sehr saugschwach sind, dann kann das eine Hilfe sein, die dem Kind quasi das Stillen erleichtert, weil es die Brustwarze durch das Stillhütchen besser greifen kann. Wie gewöhnt man das Stillhütchen ab? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, denn wenn sich das Baby einmal daran gewöhnt hat, dann ist es schon schwer, das erstmal meistens wieder abzugewöhnen, was nicht heißt, dass es unmöglich ist. Ja, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, warum man so ein Hütchen benutzt hat. Sind die Warzen sehr flach oder nach innen gezogen, dann kann ein Stillhütchen tatsächlich einfach dauerhaft Sinn machen, weil das Kind das Vakuum an der Brust gar nicht aufbauen kann und deswegen das Abgewöhnen des Stillhütchens ja dann in dem Fall kontraproduktiv wäre. Wenn das Stillhütchen zum Beispiel genutzt wurde, weil das Kind sehr früh geboren ist und einfach sehr saugschwach war, dann ist es durchaus schon möglich, wenn es älter und stabiler ist, das Stillhütchen auch ab und zu einfach mal wegzulassen. Gerne, wenn die Kinder so ein bisschen schläfrig sind, also in der Nacht und wenn die das gar nicht so richtig checken. Also wenn sie zum Beispiel am Stillhütchen gesaugt haben und dann nimmt man es einfach mal weg. Wichtig ist halt da, den Brustwarzen-Lippenkontakt immer aufrecht zu erhalten und zu aktivieren. Das heißt, selbst wenn das Kind an der Brustwarze nicht direkt saugt, sondern nur rumleckt, dass es das quasi dauerhaft kennt. Ohne Druck und ohne Zwang kann man dann damit quasi sich so langsam vom Stillhütchen wegbewegen. Ich muss euch sagen, es ist wichtig, da geduldig zu sein und im besten Falle auf Nuckel und Schnuller und Flaschen und so weiter zu verzichten, weil das tatsächlich zu weiteren Saugirritationen führen kann und das Baby ist oft dann einfach noch ein bisschen mehr verwirrt.
Jetzt haben wir noch eine Nicht-Stellfrage und zwar geht es um das Thema Schlafen, das ja Eltern auch sehr beschäftigt. Co-Sleeping, Familienbett alleine schlafen, da fragt Darlene, was gilt es da zu beachten?
Also beim Co-Sleeping ist es auf jeden Fall so, dass man den sicheren Babyschlaf im Blick behalten sollte. Das bedeutet, alle, die im Familienbett schlafen, sollten keinen Alkohol trinken. Das Baby sollte gerne auch auf Kopfhöhe der Eltern, gerne auch in einer Ecke des Bettes schlafen. Am besten im Schlafsack. Bei ca. 16 bis 18 Grad ist manchmal gar nicht so leicht zu erreichen.
Allerdings.
Genau, aber also wenn man einfach die Tendenz kennt, dann weiß man, okay, vielleicht dann doch ab und zu mal Fenster aufmachen und lieber noch ein Kirschkernkissen in den Schlafsack unten reinlegen. Das ist auf jeden Fall besser. Genau, gerne auch ein rauchfreier Haushalt. Das empfiehlt der sichere Babyschlaf. Und an sich ist es gut, wenn Babys im Familienbett schlafen, weil sie eben Geräusche hören, wie Atem, Herzgeräusche, Bewegungen der Eltern wahrnehmen und so sich tatsächlich sehr sicher fühlen und auch tiefer schlafen. Von daher ist das Co-Sleeping eigentlich eine schöne Sache, wenn Eltern dabei einen entspannten und tiefen Schlaf finden können. Beide Eltern sollten auf jeden Fall vorher besprechen, ob sie für Intimitäten vielleicht eine Ausweichmöglichkeit haben, da das tatsächlich auch belastend sein kann, wenn man dann nur das Familienbett hat und durch die dauerhaft schlafenden Kinder das dann besetzt ist und man dann tatsächlich nicht mehr Zeit zu zweit verbringt. Das ist vielleicht dann gut.
Jetzt haben wir über Schlafen gesprochen, jetzt geht's um Bewegung und zwar kommen wir zum Thema Krabbeln. Da kam die Frage auf, hast du Tipps zum Krabbeln? Das Baby 8 Monate bewegt sich leider in Anführungsstrichen nur rückwärts.
Ja, also jedes Baby hat sein eigenes Tempo und auch Kinder, die nur rückwärts krabbeln oder überhaupt gar nicht krabbeln, sondern gleich anfangen zu laufen, haben ihr eigenes Schema, ja. Also ich finde, da sollte man sich überhaupt keine Sorgen machen. Das ist eben eine bestimmte Eigenheit eures Kindes und später wird es überhaupt keine Rolle spielen, weil Kinder werden groß, Kinder fangen an zu laufen und wie sie dahin kommen, ist letztendlich völlig egal.
Ja, damit haben wir jetzt schon eine Folge gefüllt mit Fragen. Vielen Dank an euch alle. Schickt uns gerne mehr Fragen. Und jetzt nochmal das Wichtigste aus dieser Folge. Franzi, schaffen wir das? So viele verschiedene Themen? Ein Fazit?
Also ich finde, man kann auf jeden Fall eines zusammenfassen und das ist fast für alle Situationen geltend, die wir hier besprochen haben. Viele Sorgen, viele Fragen, viele Antworten. Es gibt nicht immer nur einen Weg, um ans Ziel zu kommen und auch Vergleiche zwischen Eltern und Kindern sind manchmal eher belastend. Versucht, euren eigenen Weg zu gehen und vor allen Dingen menschlich zu bleiben und einfach in der Situation adäquat zu reagieren. Wir alle wurden nicht als Eltern geboren und geben unser Bestes. Es ist auch okay, Fehler zu machen.
Das ist doch eine sehr schöne Botschaft, die auch ein bisschen Stress rausnimmt. Also ich glaube, man kann sagen, wir alle und auch ihr da macht mehr richtig, als ihr denkt. Und wo ihr Fragen habt, versuchen wir euch weiterzuhelfen. Das bringt uns zum Thema der nächsten Folge, der nächsten Woche. Da geht es um die große Frage, welche Wehen sind die Wehen, die einen dazu führen, das Kind zur Welt zu bringen? Und vor allem wollen wir sprechen über den von vielen gefürchteten sogenannten Fehlalarm, also Wehen, mit denen man ins Krankenhaus fährt und mit denen man dann wieder nach Hause geschickt wird.
Also von daher, schaut gerne nächste Woche wieder vorbei bei Projekt Baby und hört, was wir zu diesem spannenden Thema zu sagen haben.
Und wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, weil ihr es mögt, was wir hier besprechen, dann abonniert uns doch gern auf den Podcast-Plattformen.